Die konkrete Rolle einer sozialistischen Opposition oder Antikriegsbewegung in Russland, und da wollen wir heute ein bisschen genauer drauf schauen, was da eigentlich so passiert und welche Positionen da vorangetragen werden. Denn vor kurzem ist ein Text erschienen, wo ganz klar formuliert wird, dass Russland den Krieg verlieren muss. Das ist eine Forderung von russischen SozialistInnen. Und die Übersetzung ist von Christoph Welz, dem ich jetzt hier auch am Telefon habe. Christoph Welz ist Lehrer in Berlin und Gewerkschafter, aber hat vor allem, und das ist der spannende Punkt jetzt für das Gespräch heute, auch in den ersten Kriegswochen zahlreiche Texte aus der russischen Linken übersetzt und auch seither immer wieder mal über die russische Antikriegsbewegung berichtet, zuletzt in der letzten Ausgabe der Analyse und Kritik. Das soweit als Hintergrund. Ich habe es jetzt schon angesprochen, sozialistische Opposition in Russland ist etwas, was eher untergeht. So der Fokus ist meistens dann auf so die großen Oppositionspolitiker wie Nawalny in den letzten Jahren gewesen. Wie sah denn die Situation zum Beginn des Krieges Ende Februar aus?
Naja, Ende Februar am 24.02., als der Krieg begonnen hat, hat es ja zunächst im ganzen Land auch spontane Kundgebungen gegeben und es gab ein breites Entsetzen in der Bevölkerung. Und ja, es hat sich im Land eigentlich gezeigt, dass die Probleme, die durch 20 Jahre autoritäre Herrschaft eingetreten sind, sich jetzt auch massiv niederschlagen. Also dass es ein großes Problem mit Selbstorganisation gibt. Es gibt kaum was, worauf man heute bauen könnte, sondern eine Bewegung gegen den Krieg und das Putin-Regime muss eigentlich aus dem Nichts geschaffen werden. Ja, also die Möglichkeiten, überhaupt legal zu agieren, waren ja für die Menschen kaum da. Also legal konnte man noch als einzelne Person eine Kundgebung auf der Straße durchführen. Und das Regime hat dann ja auch sehr schnell Fakten geschaffen und Gesetzesverschärfungen vorgelegt, wo Verleumdungen der russischen Armee, wenn man behauptet hat, es wäre ein Krieg, dann zu horrenden Geldstrafen oder auch Haftstrafen führen sollten. Und also letztlich hat das die Entstehung einer breiten Antikriegsbewegung in Russland sehr schnell ausgebremst. Ja, es gab am 6. März noch einen landesweiten Protesttag, wo Tausende in Dutzenden Städten auf den Straßen waren, wo aber schon massiv durchgegriffen wurde und es auch zum Einsatz von Folter kam. Und im Rückblick muss man sagen, dass hier eine entstehende Antikriegsbewegung sehr schnell gebrochen wurde.
Und trotzdem sind auch seither natürlich Gruppen in Russland aktiv, gerade aus der sozialistischen Opposition heraus. Kannst du uns da einen Einblick geben, was da für Akteure eigentlich tatsächlich aktiv sind und wie wir uns sie vorstellen müssen?
Ja, also es gibt im Land keine große Oppositionspartei. Die Parteien, die es außer dem Einigen Russland gibt, sind in das System Putin mit eingebunden. Und emanzipatorische Kräfte, die es im Land gibt, sind höchstens als kleine Gruppen präsent. Also ich interessiere mich eben besonders für diese Gruppierungen, die eine emanzipatorische gesellschaftliche Perspektive auch haben, im Gegensatz zu zum Beispiel Oppositionspolitikern wie Alexei Nawalny, die eher Konkurrenten von Putin sind als eine tatsächliche Alternative. Also ich verfolge halt kleine sozialistische Gruppen wie zum Beispiel die Russländische Sozialistische Bewegung oder die Sozialistische Alternative. Die Alternative Linke ist auch eine sehr kleine Gruppe, die aber sehr hellsichtige Positionen auch bereits in den ersten Tagen des Krieges vertreten hat, aus meiner Sicht. Außerdem finde ich die feministische Organisierung spannend, die auch als feministischer Antikriegswiderstand einen ziemlich breiten Widerhall auch in westlichen Medien gefunden hat. Und als Gewerkschafter interessiert mich natürlich auch, wie unabhängige Gewerkschaften in Russland aufgestellt sind. Hier hat zum Beispiel der Freie Gewerkschaftsverband KTR sich auch gegen den Krieg des Putin-Regimes positioniert. Und die russische Lehrkräftegewerkschaft Uchitel spielte auch eine sehr positive Rolle. Ja, also die sozialistische Linke im Land hat also auch eine klare Haltung gegen den russischen Imperialismus, soweit sie nicht geprägt ist durch die stalinistische Tradition. Dort gibt es eher eine Unterstützung für den Krieg, aber soweit sozialistische Gruppierungen auch den Imperialismus des eigenen Landes, die Herrschaft über die Nachbarländer ablehnen, insoweit positionieren sie sich hier klar auch gegen den Krieg. Und das interessiert mich vor allem. Ja, und da hat es eben eine Entwicklung gegeben, die auch mit der Protestbewegung zusammenhängt. Am Anfang gab es ja noch die Hoffnung, dass die Protestbewegung vielleicht den Krieg stoppen könnte und dass es zu politischen Massenstreiks kommen zum Beispiel und die das Regime zu Fall bringen. Diese Perspektive ist zumindest in kurz- und mittelfristiger Hinsicht gerade etwas zurückgetreten und verschiedene Gruppierungen der sozialistischen Opposition stellen jetzt eben die auch nach vorne, dass es zu einer Niederlage des Putin-Regimes, einer militärischen Niederlage gegen die Ukraine kommen muss, damit überhaupt fortschrittliche Entwicklung innerhalb Russlands auch in Gang kommen kann.
Das ist ja schon eine relativ klare und zugespitzte Formulierung zu sagen, Russland muss diesen Krieg verlieren. Insgesamt einfach als Position. Wie ist da die inhaltliche Überlegung dazu, da hinzukommen, weil ja jetzt gerade im westdeutschen linken Diskurs durchaus noch Stimmen da sind, die sagen, na, es braucht halt einen Frieden und der Krieg muss aufhören, aber da geht es ja noch nicht darum zu sagen, nee, Russland muss verlieren, sondern eher zu gucken, dass man praktisch so eine Art, ja, irgendwie eine Aushandlung trifft, wo dann Putin mit Gesichtswahrung rausgehen kann und dergleichen.
Mhm. Ja. Also ich denke, es gibt keinen Unterschied in der Frage, dass dieser Krieg beendet werden muss. Ja, das ist auch aus einer linken russischen Perspektive heraus klar. Nur es ist ein Angriffskrieg des Putin-Regimes auf ein unabhängiges Nachbarland. Und wenn das erfolgreich sein sollte, wäre das eine Bedrohung für alle anderen Länder im Umkreis Russlands. Also die militärische Intervention auch gegen die demokratische Massenbewegung in Kasachstan im Januar diesen Jahres hat da zum Beispiel auch schon gezeigt, wohin die Reise geht. Letztlich haben wir es hier mit einem Regime zu tun, das eben die Herrschaft über die Nachbarländer wiedererringen soll. Und in dieser Situation sagen eben einige sozialistische Gruppierungen in Russland, dass eine Situation, wo Putin sein Gesicht wahrt und vielleicht teilweise auch Territorien der Ukraine gewinnt, dass das keine Perspektive sein kann. Das führt nur dazu, dass der Konflikt eingefroren wird und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufbricht, dass sich das Regime ermutigt fühlt, in Zukunft weiterzugehen. Und das wäre eben für die Menschen, die direkt betroffen sind von diesem autoritären Regime, das in Russland herrscht, eine Katastrophe, wenn es irgendwie gestärkt aus dieser Situation herauskommen würde. Also der Krieg hat sich schon so massiv negativ auf politisch aktive Menschen in Russland ausgewirkt. Es haben viele mit der Niederlage der Antikriegsbewegung das Land verlassen müssen oder sind im Gefängnis gelandet oder sind jetzt im Untergrund nur noch aktiv oder völlig isoliert politisch. Und aus dieser Situation kommen sie überhaupt nur irgendwie raus, wenn das ganze militärische Abenteuer des Regimes als eine Niederlage endet. Das ist auch eine Motivation, denke ich, die dahinter steckt, in diese Richtung zu gehen. Also es haben sowohl die russländische sozialistische Bewegung als auch die sozialistische Alternative in Russland sich auch für eine militärische Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen auch ausgesprochen.
Das heißt, dass die Perspektive, dass wenn praktisch der Krieg vorbei wäre, aber das Putin-Regime da jetzt nicht geschwächt rauskommt, dass dann einfach die Repression abnimmt und damit wieder mehr Opposition auch möglich ist, spielt da so keine Rolle, sondern die Analyse ist eher, dass eine Schwächung vom Regime durch die Niederlage notwendig ist, um überhaupt wieder eine Handlungsposition einzunehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die sozialistische Alternative, die in der Antikriegsbewegung eine ziemlich beachtliche Rolle gespielt hat, hat es so formuliert, dass sie sehen, dass im Moment die Kraft, auf die sie eigentlich setzen, nämlich die Arbeiterinnenklasse in Russland selbst, nicht dazu in der Lage ist, das Regime zu Fall zu bringen, das Regime zu stoppen bei seinen verbrecherischen Aktionen im Ausland. Und dass in so einer Situation eben die militärische Niederlage dann die einzige Option ist und sie die Schlussfolgerung daraus gezogen haben, sich offen auf die Seite der Ukraine zu stellen. Was dabei natürlich noch ungelöst ist, ist die Frage, wie kriegt man denn die politische Bewegung in Russland dann perspektivisch auch wieder in Gang. Ne? Und da haben Gruppen wie zum Beispiel jetzt die Alternative Linke in Russland, eine recht kleine Gruppe, die haben da sehr früh, finde ich, eine gute Analyse gehabt, dass es nämlich einen sehr tiefgreifenden nationalistischen Konsens in der russischen Gesellschaft gibt seit der Annexion der Krim 2014 und dass dieser Krim-Konsens, wie Sie sagen, weiter besteht und nicht gebrochen ist und dass es erst größere Erschütterungen braucht, wie zum Beispiel die Erschütterung durch die Kriegsereignisse oder durch den wirtschaftlichen Zusammenbruch in Russland, um eben eine breitere Massenbewegung wieder auf den Weg zu bringen. Und sie sehen das jetzt als ihre strategische Aufgabe, durch theoretische, politische und logistische Arbeit im Untergrund so eine Bewegung wieder voranzubringen.
Im Untergrund ist vielleicht gerade noch ein Stichwort für einen Aspekt, der natürlich auch relevant ist. Unter einem autoritären Regime, das so eine heftige Repression auffährt, ist es natürlich auch besonders schwer, sich irgendwie da auch politisch zu betätigen, vor allem mit dieser Position, die ja logischerweise dann als Staatsverrat auch angesehen wird. Ist da irgendwie heraussehbar, welche Strategie oder Taktik diese Gruppen verfolgen in dieser Auseinandersetzung oder ist das alles kleinstes Organisieren und hoffen, dass das irgendwie funktioniert?
Naja, es muss tatsächlich gerade sehr viel im Untergrund laufen. Also es läuft viel Agitation und Vernetzung über Telegram-Kanäle, die dem Zugriff des Regimes entzogen sind. Was in der russischen Öffentlichkeit auf der Straße passiert, ist, soweit ich das wahrnehmen kann, vor allem eine visuelle Agitation, ohne selber dabei in Erscheinung zu treten, durch Aufkleber, grüne Schleifen, Graffiti auf den Straßen. Also da gibt es sehr viel, was im ganzen Land auch wieder sichtbar wird. Es kommt vereinzelt zu Brandanschlägen auf Kreiswehrersatzämter der Armee, zu Sabotageaktionen gegen Militär, Logistik, Rüstungsindustrie. Und was ich aber auch als Gewerkschafter gerade wichtig finde, ist die Organisierung an der Basis. Und da merke ich an verschiedenen Ecken, dass sich da was tut. Also die Lehrkräftegewerkschaft Utitil zum Beispiel hat gerade eine Offensive zum Aufbau von gewerkschaftlichen Betriebsgruppen an Schulen auf den Weg gebracht. Oder der feministische Antikriegswiderstand ist dabei, gerade Basisgruppen aufzubauen und diese Verankerung vor Ort in den Wohnbezirken, um dort eine Antikriegsagitation zu betreiben, weiter zu verstärken. Also da muss natürlich bei dieser Organisierung dann viel clandestin passieren. Das ist in der derzeitigen Situation der Fall. Was ich vor diesem Hintergrund spannend finde, ist, dass tatsächlich bei den Kommunalwahlen, die jetzt in der letzten Woche stattgefunden haben, auch einige Linke die Möglichkeit genutzt haben, gegen die Putin-Partei zu kandidieren und eine oppositionelle Stimme gegen das Putin-Regime und gegen den Krieg auch bei der Wahl zum Ausdruck zu bringen. Das ist ein ziemliches Abenteuer, weil die Wahlen natürlich überhaupt nicht fair ablaufen, sondern es da eine ganz harte Auswahl gibt, auch massenhaft KandidatInnen nicht zugelassen wurden. Zum Beispiel wurde ihnen die Verwendung extremistischer Symbole vorgeworfen, wenn sie sich auf Nawalnys Wahltaktik bezogen haben. Also da wurde ganz stark ausgesiebt und trotzdem gibt es hier und da Erfolgsberichte, dass einzelne linke Kandidatinnen oder Kandidatinnen aus der unabhängige Kandidaten aus der lokalen Bevölkerung den Einzug da geschafft haben in Lokalparlamente. Es ist sicherlich kein Weg, auf diesem Weg ist das politische System in Russland zu verändern, aber es kann eben eine Stimme gegen das Regime und gegen den Krieg sein, die da zum Ausdruck gebracht wird.
Dann noch eine Frage in Bezug auch auf die internationale Dimension. ist so ein bisschen die Frage der, was ist die Perspektive für eine internationale Solidarität mit dieser Opposition, mit der sozialistischen, emanzipatorischen Opposition in Russland? Jetzt, also in dem Kontext so, die Deutsche Linke ist ja jetzt auch nicht unbedingt für ihre Schlagkräftigkeit in bundesweiter Politik unbedingt bekannt dieser Zeit. Aber es gibt ja schon vielleicht so ein paar Sachen, die irgendwie angegangen werden können. Ich denke gerade ganz konkret auch an die Frage so Visumsregelung. Gibt es überhaupt Möglichkeiten für Oppositionelle aus Russland rauszukommen, indem sie überhaupt einreisen können nach Europa? Aber ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch einfach mehr Ideen und Vorschläge gibt.
Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, da konkret denen, die ausreisen wollen, auch konkrete Unterstützung anzubieten. Zu der Frage kann ich gar nicht so viel sagen. Ich finde vor allem wichtig, dass die Positionen der russischen Antikriegslinken auch international Gehör finden. Und da kann man tatsächlich, da kann jeder auch einfach Sachen machen. Es gibt zum Beispiel die sehr gute Website posle.media, die von russischen DissidentInnen betrieben wird, auch auf Englisch betrieben wird. Also dort gibt es sehr fundierte Hintergrundberichte, wo der Charakter des Putin-Regimes aufgedröselt wird und versucht wird, eine Perspektive für das Russland nach dem Krieg zu entwickeln. Deshalb Posle im Russischen nach, danach. Also Posle.media versucht da Positionen aus der russischen Antikriegsopposition auch für eine westliche Leserschaft zum Ausdruck zu bringen. Außerdem habe ich gerade wahrgenommen, dass der Unrast Verlag angekündigt hat, in 6 Wochen ein Buch von Jewgeni Kasakow herauszubringen, Spezialoperation und Frieden, wo die Breite der russischen Antikriegslinken porträtiert werden soll. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Und das kann sicherlich auch, wenn das breit rezipiert wird, auch eine Möglichkeit sein, Stimmen aus der russischen Antikriegslinken international bekannter zu machen.